Die Beziehung zwischen Sprache und Gewalt ist das Thema der Forschungsarbeit von Psychologieprofessor O.J. Harvey an der Universität von Colorado. Er hat beliebige Textpassagen aus der Literatur verschiedener Länder ausgewählt und darin die Häufigkeit von Wörtern bestimmt, mit denen andere Menschen abgestempelt und verurteilt werden. Seine Studie weist einen starken Zusammenhang zwischen dem häufigen Gebrauch solcher Wörter und gewalttätigen Vorfällen auf. Es überrascht nicht zu hören, dass es deutlich weniger Gewalt in Gesellschaften gibt, in denen die Menschen in Begriffen von menschlichen Bedürfnissen denken, im Gegensatz zu Gesellschaftsformen, wo die Leute einander als gut oder schlecht bezeichnen und daran glauben, dass es die Schlechten verdienen, bestraft zu werden. In 75% des amerikanischen Fernsehprogramms, das zu einer Zeit ausgestrahlt wird, wenn die meisten Kinder zusehen, bringt der Held entweder jemanden um oder schlägt Leute zusammen. Typischerweise bildet die Gewalt den Höhepunkt der Sendung. Zuschauer, denen beigebracht wurde, dass es die Bösen verdienen, bestraft zu werden, sehen sich solche Gewaltsendungen mit Genugtuung an. Andrew Schmuckler vom Fachbereich Konfliktlösung an der Harvard-Universität behauptet in seinem Buch Out of Weakness, zu Deutsch aus Schwäche, dass hinter aller Gewalt, ob verbal, psychologisch oder physisch, ob unter Familienangehörigen, Stämmen oder Nationen, eine Art von Denken steht, die die Ursache eines Konflikts dem Fehlverhalten des Gegners zuschreibt. Weiterhin weist Schmuckler auf eine dazugehörige Unfähigkeit hin, über sich selbst oder andere in Worten von Verletzlichkeit zu denken, was jemand vielleicht fühlt, befürchtet, ersehnt, vermisst und so weiter. Diese gefährliche Art des Denkens zeigte sich während des Kalten Krieges. Unsere amerikanischen Machtinhaber sahen die Russen als ein Reich des Bösen an, besessen davon, den American Way of Life zu zerstören. Die russischen Machtinhaber sprachen vom amerikanischen Volk als imperialistischen Unterdrückern, die versuchten, sie zu unterjochen. Keine Seite nahm die Angst wahr, die sich hinter solchen Etiketten versteckt. Vergleiche anstellen. Eine andere Form von Verurteilung ist das Anstellen von Vergleichen. In seinem Buch How to Make Yourself Miserable, zu Deutsch, wie man sich selbst die Laune verdirbt, demonstriert Dan Greenberg mittels Humor die heimtückische Macht, die das Denken in Vergleichen auf uns ausüben kann. Er schlägt vor, dass Leser, die den ernsthaften Wunsch haben, sich ihr Leben zu vermiesen, lernen sollen, sich mit anderen zu vergleichen. Für diejenigen, die mit dieser Praxis noch nicht so vertraut sind, hält er ein paar Übungen bereit. In der ersten werden Ganzkörperbilder von einem Mann und einer Frau gezeigt, die die aktuellen körperlichen Schönheitsideale in den Medien verkörpern. Die Leser werden angewiesen, ihre eigenen Körpermaße zu nehmen, sie mit denen der attraktiven Menschen auf den Bildern zu vergleichen und sich dann in die Unterschiede zu vertiefen. Diese Übung hält, was sie verspricht. Sobald wir uns mit den Vergleichen beschäftigen, fangen wir an, uns mies zu fühlen. Wenn wir dann so deprimiert wie nur möglich sind, blättern wir eine Seite weiter und entdecken, dass die erste Übung lediglich zum Aufwärmen gedacht war. Da körperliche Schönheit relativ oberflächlich ist, gibt uns Greenberg jetzt die Gelegenheit, uns auf einer Ebene zu messen, die zählt: Leistung. Er nimmt das Telefonbuch zur Hilfe, um seinen Lesern einige beliebig ausgesuchte Vergleichspersonen vorzustellen. Der erste, von dem er behauptet, ihn aus dem Telefonbuch zu haben, ist Wolfgang Amadeus Mozart. Greenberg führt alle Sprachen auf, die Mozart beherrschte, und die wichtigsten Stücke, die er als Jugendlicher komponiert hat. Die Übung instruiert dann den Leser, sich die eigenen Errungenschaften zum gegenwärtigen Stand ihres Lebens ins Gedächtnis zu rufen, sie mit dem zu vergleichen, was Mozart bereits mit 12 Jahren zustande gebracht hat, und sich dann in die Unterschiede zu vertiefen. Selbst die Leser, die nie mehr aus der hausgemachten Misere der Übung herauskommen, können erkennen, wie machtvoll diese Art des Denkens die Einfühlsamkeit mit sich selbst und mit anderen blockiert. Verantwortung leugnen. Eine andere Art lebensentfremdender Kommunikation ist das Leugnen von Verantwortung. Lebensentfremdende Kommunikation vernebelt unsere Wahrnehmung darüber, dass jeder von uns verantwortlich für seine eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen ist. Der Gebrauch des weit verbreiteten Wortes müssen, wie zum Beispiel in es gibt Dinge, die man tun muss, ob es einem gefällt oder nicht, macht deutlich, wie die persönliche Verantwortung für unsere Handlungen mit solchen Sprachwendungen verschleiert wird. In ihrem Buch »Eichmann in Jerusalem«, das den Kriegsverbrecherprozess gegen den Nazi-Funktionär Adolf Eichmann dokumentiert, zitiert Hannah Arendt Eichmann mit der Aussage, dass er und seine Offizierskollegen einen eigenen Namen für die Verantwortlichkeit leugnende Sprache hatten, derer sie sich bedienten. Sie nannten sie Amtssprache. Wenn sie zum Beispiel gefragt wurden, warum sie etwas Bestimmtes getan hatten, konnten sie sagen, das musste ich tun. Wenn nachgefragt wurde, warum sie mussten, lautete die Antwort, Befehl von oben, Firmenpolitik, so waren die Gesetze. Wir leugnen die Verantwortung für unsere Handlungen, wenn wir ihre Ursache folgenden Gründen zuschreiben. Vage, unpersönliche Mächte. Ich habe mein Zimmer sauber gemacht, weil ich es tun musste. Unser Zustand, eine Diagnose, die persönliche oder psychologische Geschichte. Ich trinke, weil ich Alkoholiker bin. Die Handlungen anderer. Ich habe mein Kind geschlagen, weil es auf die Straße gelaufen ist. Das Diktat einer Autorität. Ich habe den Klienten angelogen, weil der Chef es mir befohlen hat. Gruppendruck. Ich habe mit dem Rauchen angefangen, weil alle meine Freunde rauchen. Institutionelle Politik, Regeln und Vorschriften. Für diesen Verstoß muss ich dich von der Schule verweisen, so sind die Vorschriften. Geschlechterrollen, soziale Rollen oder Altersrollen. Ich hasse es, zur Arbeit zu gehen, aber ich muss es tun, ich bin Ehemann und Vater. Unkontrollierbare Impulse. Ich wurde von meinem Verlangen überwältigt, den Schokoriegel zu essen.